Hallo und herzlich willkommen zu Pod of Rock, eurem Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Wir drehen den Verstärker für euch auf 11 und zwar jede Woche. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Pod of Rock und eurem Host Josef Lex.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef. Wer hätte das gedacht? Mit voller Power bin ich heute in der Früh aufgewacht, denn ich wurde als Wicked-Mensch geweckt vom wunderbaren neuen Powerwolf-Album. Und weil ich so unsanft geweckt wurde, dachte ich mir, melde ich mich einfach mal lieber bei dem lieben Falk Maria und beschwer mich ganz doll. Hallo, lieber Falk Maria. Schön, dass du da...
Hallo Josef, grüß dich. Wunderbar, hier zu sein. Ja, fantastisch.
Noch viel fantastischer, dass du hier bist. Ich habe mich so ein bisschen in euch reingearbeitet und durfte mir das jüngste Musikvideo von euch reinziehen, nämlich ein Video, in dem es unter anderem um einen Werwolf geht, was ich sehr, sehr spannend fand. Das war das Video zu 1589. Wie kam die Inspiration zu einer sehr, sehr brutalen Werwolf-Geschichte, die wohl auch so passiert sein muss, als Inspiration für einen Song und dann auch noch gleich so ein unfassbar grim-darkes Video?
Also wir hatten ein bisschen bei uns selbst festgestellt, dass wir uns zu gewissen Nerds entwickelt haben, was solche Mythologien, Legenden über Werwölfe, Hexenprozesse etc., kirchlicher Kontext, Inquisition, was es alles so gab, entwickelt haben und sind natürlich für ein neues Album immer auf der Suche nach neuen interessanten Stories und sind eigentlich, und das ist fast schon das halb Witzige dabei, über diese doch sehr, sehr berühmte Geschichte von Peter Stump, wie man sagt, oder der Stübbe, auf ein Synonym für Werwolf gestolpert. Das war einer der krassesten und brutalsten Werwolf-Prozesse 1589. Und dieser Peter Stumpf wurde quasi verurteilt, weil er sich durch einen Gürtel, den er umlegt, dann zum Werwolf verwandelt und dann mehrere Frauen und Kinder ermordet etc. pp. Und wenn man sich dann näher mit dieser Geschichte beschäftigt, dann kommt da ganz viel zum Tragen. Diese Legenden-Mythenbildung auf der einen Seite und auch die Hinrichtung von Peter Stumpf, was ja wieder geschichtlich belegt ist, und wirklich zu Tode gequält wurde, der Arme. Und gleichzeitig aber stellt man fest, dass da noch viel mehr dahinter steckt. Also Peter Stumpf war auch so ein bisschen in dieser Zeit wohl ein Außenseiter in dieser Region bei Köln, nämlich in Bedburg. Und wurde auch so schnell irgendwie deklariert, also es ist der Böse, der ist mit dem Teufel im Bunde, der bringt die Leute um, etc. pp. Und wenn man so genau nochmal forscht, in diesen Zeiten sind ja viele Tiere einfach gestorben, es gab Kriege, es gab Hungersnöte und man hat schnell so einen Sündenbock gesucht. Und ich könnte jetzt noch ganz viele Details dazu erzählen.
Oh, bitte, bitte unbedingt.
Ja, also gut, also dass wie er umgebracht wurde, da war ja quasi das Köpfen am Schluss und das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen war ja fast schon ein Gnadenakt. Aber was ich damit sagen will, so ein bisschen, es war für uns ein gefundenes Fressen, im wahrsten Sinne des Wortes, uns da drauf zu stürzen und haben versucht, ein Lied zu schreiben, was diese Geschichte auch so ein bisschen aufgreift. Wir hatten dann mit dem Klavier, was ich dann benutzt habe, angefangen, diesen Song zu steigern, eine gewisse Dynamik reinzukriegen und wollten dann das natürlich auch visualisieren und haben mit Adam Barker einen Regisseur gefunden in Manchester und haben das Video dann in Südengland aufgenommen. Im November, regnerisch, kalt, nass, originale Kleider von damals an. Also wir haben, glaube ich, auch das Mittelalter ein bisschen gefühlt. Und das war eine sehr besondere Erfahrung, weil wir diesen cineastischen Ansatz so ein bisschen ja schon verfolgt hatten mit The Monumental Mass und jetzt einfach mal das nochmal mehr in Szene setzen wollten. Und es ist Wahnsinn, wie vielseitig so eine Geschichte erzählt werden kann. Und das war ein ganz spannender Ansatz für uns. Und ich habe, wenn ich das gerade so erzähle, noch wirklich dieses Gefühl unter meinen Füßen, die irgendwie nur nass waren, mit so einem komischen Schuh da rumgelaufen, vor Augen, aber wie diesen Wahnsinn, den wir da auch betrieben haben, wenn man da so Peter Stump da ausschreit und Burn him at the stake ruft und so weiter. Das war eine ganz besondere Erfahrung und der Song hat diese Atmosphäre, die wir auch irgendwie, die einfach zu dieser Geschichte passt. Und das ist ein bisschen auch so auf dem Album öfters passiert, dass wir ja historische Anlässe genommen haben, um darüber zu schreiben, dazu die Musik zu schreiben.
Ich finde das die Szenerie, die ihr für das Musikvideo gewählt habt, tatsächlich jetzt heute im Jahr 2024 hat auch extreme Fantasy-Aspekte mit sich gezogen. Und dadurch einfach auch nochmal eine zusätzliche artistische Ebene, eben auch durch die Transformation im Video von vom Peter, dankeschön. Welche Art von, und das Timing von dieser Hinrichtung ist auch so unheimlich gruselig, ist nämlich am 31. Oktober stattgefunden, was ja, wie wir alle wissen, All Hallows Eve ist. Eine extrem spannend getimte Situation. Würdest du, nachdem du diese Art von Story neu interpretiert hast als Song, heute noch an Halloween als Werwolf auf eine Halloween-Party gehen?
Ich denke schon, dass ich das machen würde. Aber ich glaube, ich könnte jetzt nicht mehr so ganz aus dem Kopf kriegen, was damals passiert ist. Also die Geschichte ist jetzt quasi für uns einfach in die Welt erzählt und das werde ich jetzt im Hinterkopf behalten, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich so das macht das nochmal alles so ein bisschen spannender, wie du sagst. Im Oktober 28, also am 28. kam die Verurteilung und dann kam die Hinrichtung ein paar Tage später zu Halloween, was eigentlich ein amerikanischer Brauch ist am Ende des Tages. Und das, ich glaube, wir stehen hier im Mittelalter nichts nach. Und ich hatte mich zur Vorbereitung fürs Video, bin ich auch nach Bedburg gefahren. Und da hat es natürlich auch geregnet, was jetzt dieser Tage leider Gottes sehr, sehr häufig passiert in unserem Breiten. Und da bin ich auch so ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und ganz ehrlich, ich hatte schon so das Gefühl, also es war für mich ein bisschen unheimlich mit diesem ganzen Background-Wissen, was ich so mitbringe. Und dann gibt es da in der Tat um Bedburg herum, Ebrath heißt der Ort, gibt es auch eine Werwolfwanderung, die du machen kannst. Also auch sogar touristisch hat das irgendwie Einklang gefunden, was mir irgendwie zeigt, dass die Faszination von solchen Geschichten für alle irgendwie immer noch super spannend ist. Weißt du? Also die einen sagen, hey Quatsch, gibt es alles gar nicht. Die anderen sagen, ist doch eigentlich geil, wenn es irgendwelche mystischen Stories gibt von damals. Und lass uns doch daran einfach so ein bisschen drüber nachdenken, wie das wohl war seinerzeit. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz spannenden Ansatz.
Du warst also jetzt auf einer Werwolf-Wandertour, hast einen Werwolf-Song geschrieben. Gibt es ein anderes mythologisches Wesen, wo du gerne noch einen Song drüber schreiben würdest und gerne noch auf eine passende Wanderung oder auf ein Event dazu gehen würdest?
Hey, du, ich habe das bei der Recherche sogar festgestellt, bei dem Song Heretic Hunters. Die sogenannten, der Ursprung von Heretic Hunters ist eigentlich die sogenannten Katharer, die so ihren Höhepunkt hatten im 13. Jahrhundert in Südeuropa, speziell in Frankreich. Und das war damals so eine Art Gegenbewegung zum Katholizismus. Und am Anfang dachte die katholische Kirche, ja, nicht so schlimm, die tun uns nichts, quasi so ein bisschen die ersten Sekten. Und da wurden die ein bisschen zu mächtig. Und dann hat die katholische Kirche gesagt, oh wow, alles Blasphemie, alles Ketzer, die müssen wir auch hinrichten auf dem Scheiterhaufen, was auch passiert ist. Und das war so ein bisschen die Blaupause für viele Dinge, die danach passiert sind später. Und dann beschäftigt man sich da und dann findet man eine französische Provinz, die heißt nämlich Languedoc-Midi-Pyrénées.
Wie nochmal bitte?
Languedoc-Midi-Pyrénées. Das wirst du da finden. Und dort kannst du auf den Spuren der Katharer wandern gehen. Also auch hier hast du irgendwie nochmal eine Verbindung in diese aktuelle Zeit, weil ich glaube, diese Faszination und dieses bisschen Gruselige und Gefährliche von damals ist bis heute irgendwie, fasziniert uns irgendwie alle ein Stück weit. Und dann kommt Powerwolf um die Ecke und macht ein Lied raus. Und kannst du wunderbar zelebrieren bei unserer Metal-Messe oder weiß ich nicht, oder die Fäuste recken, es ist alles erlaubt. Also das ist einfach, ich sage es immer wieder, gefundenes Fressen für uns.
Also tatsächlich, was ich an euch auch grundsätzlich sehr, sehr beeindruckend finde, ihr habt ja ein durch langjähriges Musizieren auch inzwischen ein ziemliches Portfolio. Und ein Song aus eurem, der ist jetzt, glaube ich, 6 Jahre her, aus eurem Katalog, sticht für mich ganz besonders raus, einfach weil er so ein schönes Statement-Piece ist und trotzdem diese altertümlichen Mystizismen aufgreift. Also Demons are a girl's best friend ist eine Nummer, die läuft bei mir tatsächlich mitunter rauf und runter.
Vielen Dank dafür erstmal, aber ich liebe diese Nummer auch und ich liebe sie vor allen Dingen live zu spielen, weil sie irgendwie, sie ist Metal, sie ist zum Mitsingen, sie ist aber auch gleichzeitig irgendwie so, ah, du kannst mal ein paar andere Bewegungen machen, weiß ich nicht. Und es ist so ein bisschen anzüglich. Ich meine, das Video war damals ja auch kontrovers diskutiert worden, weil wir ja da entsprechend in einer Kirche in der Nähe von Turin das aufgenommen hatten, wo dann Menschen tanzen, also in dem Fall waren es Nonnen. Und wir lieben ja die Kontroverse so ein bisschen auch damit zu spielen. Großartig. Und ich denke, beim neuen Album mit We Don't Wanna Be No Saints haben wir vielleicht einen Song in einer ähnlichen Tradition. So dieses, sind wir doch mal alle ehrlich, wir wollen alle irgendwie keine Heiligen sein und alle so ein bisschen Sünder im guten Sinne. Jetzt nicht, weißt du, jetzt soll es keinen umbringen oder sowas. Aber so ein bisschen Sünde macht eigentlich Bock. Und mal einen raus dann am Wochenende und so, das, dafür lebt man doch. Weißt du? Und das ist so ein bisschen, was ich auch da so, ich will nicht sagen, ich will nicht zur Sünde aufrufen, aber ein bisschen vielleicht schon.
Es ist also so ein gewisses Grundmaß an Sündhaftigkeit halte auch ich für ganz vernünftig und gesund. Was ist deine Lieblingstodsünde und warum? Und in welchem Rahmen glaubst du, ist die am allerangenehmsten auszuleben?
Also Todsünde ist ja, das fängt ja, das ist ja schon ganz schwierig.
Also,
Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt eine Lieblingstodsünde habe. Ich finde nur, ich würde es anders beschreiben. Ich glaube, ich sage es mal andersrum. Was ich nicht mag, ist zum Beispiel der sogenannte Moralapostel. Ja? Die Menschen, die Nase rümpfen, weil Leute Spaß haben. Die Menschen, die Nase rümpfen, die sagen, früher gab es sowas nicht. Die Menschen, die Nase rümpfen, sagen, hey, früher war im Metal das und das nicht erlaubt. Und heute ist alles irgendwie mit viel Show und Brimborium. Ja, geil. Es darf unterhalten, es darf Spaß machen, es darf drüber sein, es darf ein bisschen over the top sein. Ich liebe dieses sündhafte Spiel mit Klischees, aber halt immer so in so einem Rahmen, wo du sagst, hey, wir wollen ja keinem anderen wehtun oder sowas. Aber mich stört immer so dieses, ich habe die Weisheit gefressen und meine Wahrheit ist die richtige auf der Welt. Und das ist zum Beispiel so ein Anspruch, den haben wir als Band gar nicht. Also wir lassen, wir haben das, wir machen das, was wir tun und man kann es mögen, man kann es nicht mögen. Aber wir würden niemals sagen, ey, ohne Witz, du musst jetzt das alles geil finden, was wir tun. Aber es gibt halt Menschen, die denken, nur das ist richtig, nur das ist cool, nur dieses Festival ist geil, nur die Band macht es richtig. Und da kriege ich so ein bisschen was zu viel. Das finde ich viel mehr Sünde als so eine klassische Todsünde. Weil die damit nämlich Leuten ein schlechtes Gefühl machen, wenn du dich freust bei Bands, die vielleicht, weiß ich nicht, eine Party machen oder so.
welche Metal-Konvention hat am meisten Spaß gemacht beim Durchbrechen?
Du fragst natürlich jetzt hier einen Keyboarder, ne? Das ist natürlich für mich eine brutal gute Frage, weil ich bin ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, manchmal ist ja mein Verhalten so ein bisschen widersprüchlich gewesen in meiner Karriere. Ich habe schon immer irgendwie Metal gehört und lernen Kirchenorgel und Heimorgel. So. Und das war durchaus zu einer Zeit, wo ich selber Keyboards in Metal-Musik nicht mochte. Und gleichzeitig wollte ich unbedingt in Bands spielen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn ich meine Band spiele, gibt es nur eine Möglichkeit, ich muss das irgendwie anders machen. Ich muss mich irgendwie anders darstellen, positionieren. Irgendwie muss ich was anders machen, als einfach nur mich an meinem Instrument langweilig festzuhalten. Und ich glaube, da habe ich die eine oder andere Konvention schon durchbrochen, weil ich bin durchaus auch auf Widerstände gestoßen in den Anfangstagen. Also nicht jeder mochte mein Stage Acting. Ich gehe davon aus, dass das heute auch noch nicht jeder mag, aber viele lieben es und viele mögen es. Und ich liebe es persönlich auch, was ich so tue. Und ich habe schon das Gefühl, auch dass dieses Instrument, jetzt ist bei uns die Kirchenorgel, aber dass es ein bisschen mehr akzeptierter ist, dass wir das mal ein bisschen umgedreht haben, dass auch gute Heavy-Metal-Musik mit Orgel- oder Keyboard-Sachen funktionieren kann und dass aber manchmal dieses Instrument auch einfach mal ruhig sein muss. Manchmal muss der Keyboarder einfach mal die Klappe halten. Dann spielt nur Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang fertig. Und das reicht dann auch. Und da muss man mal sein Keyboard-Ego in die Ecke stellen und sagen, nee, komm. Das ist Heavy Metal und jetzt ist hier mal Ruhe im Schacht. Also das muss alles zu seiner Zeit sein. Ich glaube, da habe ich so ein bisschen versucht, die eine oder andere Konvention da vielleicht oder das Rituale, was auch immer, aufzubrechen.
Ruhe, finde ich, ist ein ganz, ganz gutes Stichwort, an dem man sich gut aufhalten kann, weil ihr seid ja jetzt gerade in Vorbereitung auf eine ganz besonders wenig ruhige Zeit. Die Festivalsaison steht vor der Haustür und wenn ich mir die Live-Dates von euch anschaue, ist es eine ziemlich lange Liste. Wie bleibt man ruhig bei so vielen Gigs?
Ich bleibe ja gar nicht ruhig, das ist ja der Punkt. Das wirkt ja vielleicht von außen so, aber ich bin eigentlich so eine Mischung aus voller Energie, bisschen überdreht, voller Vorfreude und einer unfassbaren Nervosität. Das ist so eine Mischung, die ist für mein Umfeld teilweise schwer auszuhalten. Und wenn dann die ersten Shows aber gespielt sind, gerade wenn du neue Songs hast, gerade wenn du ein neues Album hast, dich immer so ein bisschen verliebt, weißt du, das ist ja normal, du produzierst was Neues und dann bist du ja total davon überwältigt und trotzdem erwischst du dich so bei dem Gedanken, oh, finden das unsere Fans genauso geil wie wir. Das macht schon so eine Mischung aus allem. Man kann es auch so ein bisschen als Ehrfurcht zusammenfassen, aber wenn du dann mal merkst, ich kann es noch, so ungefähr, nach einer Live-Pause, wenn du dein Album geschrieben hast, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Und ich bin froh, wenn ich das bald wieder habe. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, wir haben unsere Weltpremiere am 29.08. in LA für Wake Up the Wicked. Und wenn ich drüber nachdenke, kriege ich schon schwitzige Hände. Also so ehrlich muss man sein, aber ich liebe es. Ich liebe diesen Zwischenzustand. Und ich liebe dann, wenn es wirklich losgeht. Das ist für mich das Beste, was es gibt.
Die beste Sache, die es gibt, ist wieder ein guter Segway. Ihr seid ja sehr, sehr stark im historischen Themen unterwegs. Gibt es irgendwelche, anders gefragt, welche Art von Literatur, abgesehen von historischen zeitgenössischen Aufnahmen, findest du am besten oder betrachtest du als das Beste, was man sich reinziehen kann?
Also jetzt, du meinst jetzt fernab von Fantasy und Co. oder solche.
Fernab von Berichten aus dem Mittelalter.
Naja gut, ich bin so ein bisschen im Fußball auch beheimatet. Ich mag persönlich unabhängig davon super gerne Biografien lesen, lustigen sind. Und da gibt es ja tolle, tolle Musiker und Künstler, die haben so viel erzählen von ihrem Leben. Und wenn man sich so damit beschäftigt, Lemmy und überhaupt großartige Künstler, so, da, ich finde das so faszinierend, wie eine Mischung aus Zufall, Schicksal, Zielstrebigkeit, Scheißegal-Mentalität, alles so gepaart zu dem gekommen ist, was viele Künstler heutzutage so ausmacht. Das finde ich total faszinierend und spannend. Das finde ich fast schon so wie in so eine, wie so ein gespielter Roman. Also, wenn du das, die allein plus Dinge sind, wenn du guckst, was der Mann da alles gemacht hat, vom Pilot bis zum, der mag Eisenbahnen und hat irgendwie noch eine Nationalmannschaft gefechtet. Und dann finde ich solche Persönlichkeiten total spannend. Und man versteht manchmal auch so ein bisschen den Werdegang von Situationen. Und vielleicht wäre vieles anders gekommen, wenn die einfach ja nicht so einen spannenden Lebensweg eingeschlagen hätten. Das finde ich total faszinierend für mich persönlich.
Wenn jemand eine Biografie über dich und dein Leben schreiben würde, auf welchen Teil in der Biografie könntest du am ehesten verzichten?
Eine gute Frage, vielleicht. Ich bin ja sehr religiös aufgewachsen, was mir jetzt hier viel Vorteile bringt für unseren Bereich. Aber ich habe das damals, glaube ich, ein bisschen zu ernst genommen, wenn der Pastor gesagt hatte und genau gesagt hat, was wir wie wo zu tun müssen. Und ich war da schon irgendwie fast schon manipuliert. Damals habe ich mich gefühlt und ich fand diese Seiten von der Religion auch immer sehr angstbesetzt. Und heute finde ich ja Religion und Musik und so in unserem Kontext ja sehr wichtig und gibt den Leuten auch Halt, aber ich finde es auch sehr positiv konnotiert. Und diesen Bereich würde ich, glaube ich, einfach so, wohl nein, ich würde ihn eigentlich nicht auslassen, weil, glaube ich, für meinen Werdegang auch wichtig ist. Es ist eine verdammt gute Frage. Was will ich auslassen? Ich glaube, ich müsste alles erzählen, um zu verstehen, was für ein Vogel ich da manchmal bin. Weil das alles irgendwie zusammengehört. Ich glaube, ich würde fast nichts auslassen. So, außer vielleicht jetzt so ganz private Dinge, Family, aber so im Großen und Ganzen, ich bin schon auf viele Boxen hochgeklettert, auf viele Riggings, auf viele Bühnendächer. Das hätte auch schon mal ganz schön übel enden können. Eigentlich würde ich fast alles erzählen wollen. Ich brauche jetzt nur noch einen guten Biografschreiber, der das auch gut umsetzen kann.
Welchen Biografen, welchen Autoren würdest du dir wünschen für deine Biografie? Es ist immer fies mit mir, Entschuldigung.
Ja, ich überlege gerade. Ich mag ja als Autor Sven Regener sehr gerne, der Sänger von Element of Crime. der Herr Lehmann und so geschrieben hat, weil er immer so ein bisschen diesen ironischen Twist reinbringt. Ich könnte mir vorstellen, dass er das ganz, dass er vielleicht sowas ganz gut schreiben kann, weil es halt eben nicht nur so ein Ab. Also ich fände es total langweilig, eine Biografie zu schreiben, die einfach nur so ein bisschen die Station im Leben beschreibt. Das finde ich zu langweilig. Wer es aber, glaube ich, auch gut machen könnte, wäre Flake von Rammstein. Das habe ich auch echt gerne gelesen, was der so geschrieben hat. Der Tastenficker, das fand ich ziemlich gut.
Ist vor allem auch ein extrem guter Titel für egal was für ein Buch. Wir kommen.
Sehr, sehr guter Titel, auf jeden Fall. Und hey, Keyboarder zu Keyboarder, das wäre doch mal was.
Das wäre eigentlich ein starkes Stück. Vielleicht lässt sich es ja nach der Festivalsaison einrichten, dass man da die ersten Sätze dazu schreibt. Wir kommen jetzt allerdings zum Ende unseres gemeinsamen Interviews. Falk, es war mir ein absolutes inneres Blumenpflücken, dich in der Sendung zu haben. Zum Ende der Sendung frage ich immer noch meine Gäste sehr, sehr gerne, ob es irgendetwas gibt, worüber sie schon immer mal in einem Podcast oder in einem Medienbeitrag sprechen wollten, wozu sie noch niemals Gelegenheit hatten.
Eigentlich nicht, aber sollte das jemand hören und lernt gerade das Keyboard-Instrument, würde ich einfach sagen, bleibt dabei, weil es gibt dann viele Gitarristen und Schlagzeuger. Und als Keyboarder hast du immer so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Das kann sehr hilfreich sein im ganzen Leben.
Also Leute, ihr da draußen, bleibt am Keyboard, bleibt fasziniert von dem, was ihr tut, passt auf euch auf, passt auf alle auf, die ihr gern habt, passt auf den lieben Falk auf und vor allem Rock'n'Roll.
Das war Pod of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Und für Musik auf den Augen, werft doch einen akustisch formulierten Blick auf emp.de. Mit dem Code Pod of Rock erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast.